Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Ein wunderschönes Jahr 2019 hier aus dem Funkstudio in Oberwimpelbach. Ich bin's, der Peter, und mein Freund, der Fridolin, sind wieder am Senden für Filmfreunde.
Ja, grüß Gott aus Studio Zürich.
Okay, ich habe Oberwimpelbach gesagt. Du musst schon ein bisschen in Charakter bleiben, Carsten, sonst geht es
ja
nicht.
Ja, aber ist Zürich nicht in Charakter? Ich kann leider kein Schweizerdeutsch. Grüß Gott oder so.
Natürlich habe ich ein Filmchen gesehen und das wollen wir heute auch besprechen, nicht wahr?
Ja,
es ist ein schönes Filmchen gewesen. Warte mal kurz, ich mache übrigens apropos Akzente. Aber eigentlich will ich dazu nachher, mir ist aufgefallen, dass der schönste englische Akzent ist der norwegische Akzent. Weil da ist der Akzent gar nicht so sehr in dem, was sie falsch aussprechen, sondern it is in a very, very, how they intonate the sentences. It's they are talking to you, you know?
Ah, okay.
Ich liebe es, aber ich komme später zu einer Serie. Oder wollen wir in Medias Res einsteigen? Soll ich erstmal damit anfangen?
Du kannst, wie du magst.
Ich als ob ich jemals gefragt hätte, Carsten. Wir sind doch hier
völlig unter uns, Philipp. Eben. Du kannst frei reden, wie du magst.
Norseman.
Norseman, ist das so ein Vikings-Dingen mit Wikingern und so?
So unglaublich gut. Und zwar, pass auf, ich weiß, dass du jetzt gleich hellhörig werden wirst. Es ist nämlich eine norwegische Serie, in der sie allerdings Englisch sprechen. Und woran erinnert uns das?
The Rain.
Nein. Also vielleicht auch.
So haben sie Dänisch gesprochen.
Eben, aber wir reden hier von einer norwegischen Serie, in der Norweger Englisch sprechen. Und an was erinnert uns das?
Vielleicht an einen deutschen Film, wo Deutsche Englisch reden?
Nein, an eine andere norwegische Serie, wo Englisch gesprochen wird. Doch, du kennst eine.
Ich kenne eine norwegische
Serie, in der Englisch gesprochen wird.
Nee, gar nicht. Gib mir einen Tipp.
Mafia.
Hab ich nie gesehen. Kenne ich gar nicht. Mafia?
Nein, als Tipp habe ich dir Mafia gegeben.
Mafia, was in Sopranos ist die berühmteste Mafia.
Ah, da kommen wir der Sache noch näher, Sopranos. Und aber nicht Sopranos, nein, aber vielleicht jemand aus Sopranos, der in einer anderen Serie die Hauptrolle spielt, die in Norwegen spielt. Ich dachte, du kennst Lilyhammer.
Ach so, ja, vom Namen her, aber ich habe das nie gesehen. Nein, nie, leider nicht, nein.
Das ist schade, weil Lilyhammer ist sowieso eine geile Serie, aber Norseman, da spielt nämlich auch einer aus Lilyhammer mit, der die rechte Hand des... Du musst übrigens echt Lilyhammer gucken, das ist saugut. Es ist wirklich saugut.
Ich habe so viel zu gucken.
Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt auf Netflix, aber Norseman ist eine Serie, die... also übrigens, wir reden jetzt nicht von der höchsten Kinokunst, ne? Das muss ich kurz dazu sagen. Es ist eher so die leichte Unterhaltung für die Bahnfahrt nach Hamburg zum Beispiel.
Ah, okay.
Und ich habe sie mir runtergeladen. Das kann man ja inzwischen bei Netflix, dass wenn im ICE die Verbindung nicht so gut ist.
Ach, das kommt überhaupt nicht vor. Nicht im Technologiewunderstandort Deutschland.
Nein, da kann man sich ja ohne Ende Zeugs runterladen. Und ich muss sagen, Norseman war genau der perfekte Fix für meine Bahnfahrt. Weil es ist eine Comedy-Serie. Gespielt im Land in einem Wikingerland, aber gesprochen wird die ganze Zeit Englisch und zwar von den Leuten selber und deswegen habe ich auch vorhin diesen Akzent nachgemacht und es fängt schon damit an, dass sich so ein Sklave beschwert über die Unterkunft und so. Es hat fast was Matt Groening-mäßiges. Es gibt so ein paar Meta-Jokes, es gibt so ein paar Sachen, was ich sehr mag zum Beispiel ist, dass öfter Redewendungen aus der Jetztzeit benutzt werden Und einer sagt zum Beispiel, it's gonna be a Domino-Effekt. Und dann sagt jemand, what's a Domino? Und dann so, ah, oder so.
Und, ja, aber Domino ist noch echt alt, aber okay.
Aber ich glaube, Domino als Spiel, dass man so docker, docker, docker macht, ist noch nicht so, ist mehr so ein 80er-Ding. Und, oder einer sagt auch, let Norheim be great again, oder sowas. Make Norheim great again, und solche Sachen. Ah. Aber, es ist nicht mit dem Holzhammer, sondern eher mit dem Schwert. Pass auf, kleines Wortspiel. Und
guter Spruch, ja.
Und es gibt so ein paar Szenen. Es ist einfach geil, weil es gibt viele Intrigen, es gibt viele Regeln und die Leute spielen praktisch die Gesetze und Vorteile der damaligen Zeit aus. Also zum Beispiel geht einer zum anderen hin. Ich mache jetzt ein, ich weiß nicht, so ein geiles nordisches Wort, so ein Hetzekufen. Und dann sagt er, wie, ja, ich fordere dich heraus und der Gewinner kriegt alles vom anderen. Der so, ja, aber ich habe einen großen Bauernhof und eine Frau und alles und du hast ja gar nichts. Der so, ja, genau, deswegen mache ich's ja. Und solche Sachen.
Oh Mann, ich glaube, ich hab ja keine Zeit für nichts mehr, aber ich habe irgendwie 6 Stunden Zeit am Tag für lustige Internetvideos. Und da habe ich mal irgendwann mal so ein absurdes Video gesehen, wo irgendwie so ein Mann in so ein, ja, ich würde auch sagen, nordisches Haus reingeht und dann mit irgendwie so einer Frau redet und sagt, ja, wer ist denn hier irgendwie die Maria, sage ich jetzt mal. Und dann so, ja, hier, das bin ich. Ja, wir müssen dich jetzt leider schändigen oder so. Und dann sagt die, ja, was, wieso das denn? Und dann so, ja, irgendwie, du hast irgendwas gegen den König gesagt oder so, keine Ahnung. Und dann so, ja, okay, dann muss das wohl so sein. Das hat halt so eine, und soll das jetzt passieren oder so? Und dann so, ja, komm mal bitte mit und so. Ich weiß nicht, das ist bestimmt aus dieser Serie. Und jetzt, wo du das so beschreibst, das hatte irgendwie was Monty Python-mäßiges.
Es ist auch so, nee, also zum Beispiel, es gibt eine, die geschändet wird, die sich aber sehr drauf freut, wie man vorher schon merkt, weil sie diesen bösen Typen vom anderen Stamm sehr männlich und erotisch findet. Und ihr Mann ist ein verkappter Homo, der nämlich auch so geilen nordischen Porn hat. Er hat nämlich so eine Kuhhaut, wo dann einfach so echt so strichmännchenmäßig so Männer, die sich nach vorne beugen und Pimmel drauf gezeichnet sind.
Backe.
Er wird auch irgendwann verkleiden sie sich als Frauen und er wird dann auch geschändet von einem vom anderen Stamm. Und lässt's bereitwillig über sich ergehen. Aber es sind einfach, ich mag total diesen Akzent. Ich mag total den Humor. Die Gewaltdarstellungen sind sehr gory und explizit. Also es wird auch gerne mal so einer so der Länge nach geteilt mit einem Schwerthieb und solche Sachen. Und es hat was Monty Python-eskes, was Matt Groening'sches. Es ist total kurzweilig gut. Keine große Kinokost, aber es hat eine tolle Dynamik unter den Charakteren, dass praktisch die Konversationen sind eigentlich das Salz in der Suppe, weil man immer merkt, warum jemand was sagt, was damit gemeint ist, wie die anderen ihm nicht glauben, wie auch dieses Ding, dass einer Stammesoberhaupt ist, ja, wie dieses Ding auch immer noch so, also der kann praktisch machen, was er will. Sie machen halt alle mit, bis sie irgendwann so ein Schlupfloch finden, warum sie ihn absetzen können. Aber sonst wird da auch überhaupt nicht gesagt, so, hey, warum machen wir den ganzen Scheiß? Es ist, ich mag es sehr, Norseman. Unbedingt angucken. Norseman.
Ja, ich hab's aufgeschrieben. Hier, guck, auf Papier. Ja.
Also Norseman. Genau, hey, Norseman, du hast es so,
genau so geschrieben.
Oder vielleicht sogar mit E, Men, ich weiß es nicht.
Wegen Plural.
Aber du warst hoffentlich im Kino auch, wie es dir aufgetragen wurde. Jetzt guckt er sehr. Hast du einen, also zum Beispiel den neuen Spider-Man oder Aquaman oder irgendwas in der Richtung gesehen?
Nein, aber ich habe ein paar andere aktuelle Filme gesehen.
Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Ja,
ich hoffe, er ist noch aktuell genug, weil also ich glaube, der deutsche Start ist nämlich noch in der Zukunft. Der amerikanische Start ist aber schon, der war schon letztes Jahr. Also deshalb bin ich jetzt so ein bisschen unschlüssig. Und zwar, ich mache übrigens kein Hehl mehr draus. Ich bin in einem Alter, dass ich mir das erlauben kann, dass ich mir keine Namen mehr so gut merken kann. Ja? Deshalb habe ich jetzt hier extra mein Handy auf, um hier die ganzen Schauspielernamen, damit ich nicht 18 Mal sagen muss, wie hieß der nochmal? Und zwar der aktuelle Film mit Christian Bale, von dem ich glaube, dass er wahrscheinlich bei den Oscars auch sehr abräumen wird, und zwar Weiß. Hast du davon irgendwas gehört?
Nein, überhaupt nicht.
Gar nichts? Okay, nichts. Also Weiß geht um das Leben von Dick Cheney. Und wer ihn nicht kennt...
Ach so, ja. Okay. okay.
Oh, jetzt. Hast du ihn schon gesehen?
Oder? Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber deswegen bin ich hochinteressant.
Ach so. Ja, also der ist halt...
Aber ich habe darüber gehört, deswegen habe ich so...
Ah. Ja, genau. Also das Gute an dem Film ist, man kann da halt sehr schlecht spoilern, sage ich mal, weil ich sage mal, über, wenn man halt auch nur so ein bisschen in der Politik, sich in die George W. Bush Politik auch noch so ein bisschen was gelesen hat, dann weiß man, glaube ich, schon eine Menge über diesen Mann. Und das Interessante ist halt, es wird halt nicht das Leben von George W. Bush dargestellt, der ja für 8 Jahre lang der amerikanische Präsident war, sondern das Leben des Vizepräsidenten. Und eigentlich ist der Vizepräsident ja eher so eine, Rolle, die nicht so wichtig ist im Vergleich zum Präsidenten. Der soll ja eigentlich nur da sein, sollte irgendwie der Präsident sterben, dass der Vizepräsident eingreifen kann. Aber, und das ist halt die Vermutung, und ich vermute, dass, oder das wird halt im Film auch immer so, weiß ich nicht, angedeutet oder vielleicht auch explizit gezeigt, aber nie so wirklich behauptet, dass George W. Bush halt quasi nur die Galionsfigur war, ja, weil der halt irgendwie so ein Kumpeltyp ist, und der wird auch gespielt von, Sam Rockwell. Das ist hier der Typ aus Moon, ich weiß nicht, aber Sam Rockwell kennt man vielleicht.
Ja.
Und der ist halt einfach der sympathische Typ, mit dem man mal gerne ein Bier trinkt. Ja, und Dick Cheney ist dann halt quasi der Falke im Hintergrund, der halt irgendwie, keine Ahnung, die ganzen Kriegsentscheidungen und das Außenministerium und alles Mögliche leitet. Und George W. Bush macht eigentlich gar nicht so viel oder ist halt quasi wie eine Art, wie im britischen Könighaus nur so repräsentativ tätig. Und das Interessante ist, es wird halt das Leben von Dick Cheney halt komplett aufgezeigt, so quasi von seinen ersten Gehversuchen als Politiker bis hin zum heutigen Tag. Das Interessante ist nämlich,
Er hat ja auch mal einen Freund umgeballert.
Ja, das
bei der Jagd.
Genau,
kommt das auch vor?
Ja, ich glaube, das kommt auch vor, aber das wird halt nicht so wirklich groß dargestellt. Also das ist halt nur so eine kurze, Szene. Was soll ich nur gerade sagen?
Entschuldigung.
Sekunde. Nee, es ist alles in Ordnung. Das Interessante ist halt, dass ein Großteil des Films halt auch irgendwie die Vergangenheit beleuchtet und halt unter anderem auch seine Familie, denn da kann man halt mal so ein paar Fragen, also Dick Cheney war zum Beispiel der CEO von Halliburton, das ist ja auch relativ bekannt, so ein amerikanischer großer Waffenkonzern, und er hat halt auch zum Beispiel 2 Töchter. Und wusstest du, dass eine Tochter von ihm schwul ist? Oder sagt man dann?
Ja, das weiß ich.
Ja, und hat er sie eher verstoßen oder hat er sie eher beibehalten? Oder
er hat sie beibehalten. Das ist doch immer so, dass das...
Aber okay, du weißt,
das ist ja immer so bei diesen rechten Politikern, dass wenn sie dann selber irgendwann in die Situation kommen, da werden sie dann auf einmal schlau, aber bei allem anderen bleiben sie so Hardliner-Arschlöcher, wie sie halt
sind. Ja, genau. Also ich glaube, das beschreibt das halt auch genau so. Nach außen ist er halt gegen Gay Marriage.
Keine
Ahnung. Halt bei seine Tochter, die beschützt er halt. Und was kann man über den Film sagen? Ein paar Sachen sind halt sehr interessant. Zum einen, der ist halt lustig geschnitten. Es gibt halt lustige Szenen, dass zum Beispiel, nachdem seine Amtszeit bei den Republikanern vorbei war, das war halt, nachdem Carter Präsident geworden ist, hört der Film einfach auf. Also dann rollen halt die Credits und es wird gesagt, Dick Cheney ist jetzt irgendwie CEO von Halliburton und hat nie wieder irgendwie was gemacht. Ja, aber und dann gibt es halt so einen harten Schnitt und dann so, das ist halt doch gar nicht so passiert. Der Film hat halt anders als, er ist halt nicht so ganz dröge in seiner Darstellung und eher lustig geschnitten. Das andere ist noch, dass halt auch sehr viele andere Personen dargestellt werden. Zum Beispiel hat Donald Rumsfeld eine ziemlich wichtige Rolle und der wird halt zum Beispiel gespielt von Steve Carell. Ich weiß nicht, den kann man, glaube ich, auch, wenn man so ein bisschen Daily Show damals geguckt hat oder The Office oder so. Und das ist halt das Abgefahrenste, wird das, und den Namen muss ich auch wieder rausgucken, von Jesse Plemons. Kennst du den Typen?
Nee.
Wenn ich dir sage, dass das der etwas dickere Matt Damon ist, dann weißt du, wen ich meine.
Ah, oder? Ja, aus Breaking Bad.
Ja, genau. Und der ist quasi der Erzähler in dem Film. Und das ist halt...
Das hast du schön gesagt. Der etwas dickere und hässlichere Matt Damon.
Ja, das ist der böse Matt Damon. Das ist ein böser Zwillingsbruder.
Hast du eigentlich den gesehen? Oh, der war so gut, die Staffel von Fargo, wo er abgeht.
Ja, ich glaube ja, das war die erste oder so.
Nee, die zweite.
Ah ja, ich glaube, die habe ich gesehen. Ja, die war sehr gut. Die war sehr gut.
Fargo.
Ja, achso, ja, was ich noch sagen wollte und natürlich besonders, ich glaube, Christian Bale ist ja so ein, ich glaube, das nennt man einen Method Actor. Also wenn er halt irgendwie einen Drogensüchtigen oder so spielen muss, dann magert er sich halt auf irgendwie 1% Körperfett runter oder so. Und Dick Cheney ist ja nun mal ein eher voluminöser Mann. Ja, also wie soll ich gesagt, Dick, ja, wäre vielleicht der bessere Begriff. Und ich glaube, Christian Bale hat dafür ordentlich Kilos zugelegt. Ja, also,
Das ist doch nie im Leben Christian Bale.
Das, doch, also ja, also vielleicht nicht, aber Dick Cheney wird von Christian Bale gespielt.
Unglaublich.
Ja, also guckst du dir gerade Fotos an oder so?
Nee, ich guck mir gerade den Trailer an und ich erkenne ihn gar nicht.
Ja.
Also ich erkenne ihn auch jetzt, wo ich es weiß, nicht.
Ah, krass.
Hat er sich komplett die Nase und alles schminken lassen oder so?
Ich denke schon, aber das Geile ist halt auch, dass er halt auch irgendwie so ein bisschen, es ist halt schwer, diese Art von Person zu beschreiben. Es ist halt wirklich, er ist halt eher immer so stumm, er flüstert viel, er regt sich nie wirklich groß auf, er ist halt eher so immer so, ja, es ist schwer zu beschreiben, ich will nicht sagen stoisch, aber irgendwie...
Ja, ich weiß, was du meinst.
Emotionskälter und das ist halt irgendwie ja so. Alles in allem ein sehr, sehr guter Film. Nachteil ist natürlich, wenn man die gesamte Historie kennt, ja, also die gesamte Historie von der George Bush, von der George Bush-Regierung und halt auch viel über Dick Cheney gehört hat, dann wird der Film einen storymäßig, glaube ich, nicht mehr so überraschen. Sonst sehr gut.
Okay. Ich habe Lust drauf. Ich muss gucken, ob ich den vielleicht verpasst habe schon hier. Ich habe mir Aquaman angeguckt.
Ah, Aquaman. Als ich jemanden gefragt habe, wie er Aquaman fand, habe ich als Antwort bekommen, für einen DC-Film war er nicht schlecht.
Ja, stimmt. Ich muss sagen, dass ich mir vorher viel zu wenig Gedanken mache, was Marvel und was DC ist, aber sehr wohl weiß natürlich, dass DC immer failt und Marvel immer delivered. Obwohl, sind die Batman-Filme nicht DC?
Ja, klar. Also das kann man immer, ist ja immer so ein schwieriges Wort, ja. Aber die Batman-Filme sind auf alle Fälle DC. Batman ist ein DC-Charakter.
Ja.
Aber halt Superman auch, ne?
Ich habe den Trailer gesehen gehabt und dachte schon, oh mein Gott, muss ich mir das antun. Der Trailer hat vom Artstyle ungefähr so viel Style wie die Flipper-Bemalung eines 80er-Jahre Flipper-Automaten zum Thema Aquaman. Also mir war im Trailer schon so viel zu viel Unterwasserwesen, auf den geritten wird und riesige Schlachten und so komische Halo-mäßige Anzüge, damit irgendwelche Unterwasserviecher auch über Wasser kämpfen können und. Es war ein Overdose und der Film hat mich nicht ganz so extrem gelangweilt, wie ich mir erhofft hatte. Ich muss ja sagen, dass im Gegensatz zu anderen Menschen ich die Origin-Stories eigentlich immer noch die interessantesten finde. Ich mag einfach, wenn jemand irgendwie entdeckt, dass er eine Kraft hat. Und es gibt in dem Trailer zum Beispiel auch diese Szene, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Trailer war, wo der junge Aquaman mit seinen Schulkameraden im Zoo ist, in einem Aquarium, und die ihn ärgern und er dann Unterstützung von den Fischen aus dem Aquarium bekommt, die dann alle bedrohen und so ein Hai und so. Und das mochte ich, und es gibt da eine Liebesgeschichte auch in dem Film, aber wie es halt so ist. Also erstmal ist der Hauptdarsteller, ich habe den Namen vergessen, ich bin in einem Alter, in dem man sich keinen Namen mehr merken muss, habe ich mir sagen lassen.
Habe ich gerade gesagt, genau.
Und aber wir kennen ihn alle, er hat unter anderem auch Conan gespielt Und was hat er denn noch? Er hat noch irgendwas, was noch viel bekannter war. Was hat er? Achso, ja, natürlich in Game of Thrones wurde er recht früh gemeuchelt. Und von der Drachenlady war er der Stecher, oder? Um mal ein bisschen sexistische... Also
das Interessante daran ist, ich habe ja von Game of Thrones nur das erste Buch gelesen, aber soweit ich weiß, wurde ja die Drachenlady, die im ersten Buch noch keine Drachenlady war, an ihn quasi verkauft, wenn man das so...
Stimmt, genau.
Wenn man das so sagen darf.
Nein, aber er ist jetzt kein Überschauspieler. Man muss allerdings dazu sagen, dass mir die Kämpfe... Und diese Familiengeschichte und alles größtenteils gut gefallen hat. Ich finde nach wie vor diese Unterwassergeschichte sehr kitschig. Ich versuche mich dann wieder in Leute reinzuversetzen, die auf solche Filme stehen grundsätzlich, ja. Weil der Mehrwert, ob ich so einen Film jetzt kacke finde oder nicht, ist ja dann nicht so wahnsinnig groß. Und ich versuche dann, mich reinzuversetzen in so Superhelden-Freaks. Und ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich überrascht sind, wie gut der Film war. Weil die Effekte, so wenig sie mir vom Style zusagen, doch imposant sind. Es gibt echt viele Schlachten und Techniken und Thronfolge- Geschichten, heiße Girls und Neptune-Action und so. Es gibt schon viele Sachen, die gut funktionieren, sagen wir mal, innerhalb dieses Universums. Es ist für mich mal wieder zu viel einfach. Es ist einfach, man hat das Gefühl, und es mag für andere ein Pluspunkt sein, dass der Film von einer Action Sequenz zur nächsten Action-Sequenz geht und ganz wenige Füller-Szenen hat, die die Handlung vorantreiben. Und das mag für eine gerade ein Vorteil sein, für mich ist es dann irgendwann ermüdend und die Endschlacht, da musste ich mich echt zwicken, dass ich nicht einschlaf. Also wirklich.
Ja, okay. Ja, also das
aber das passiert mir als übermüdeter Vater von drei Kindern öfter mal.
Ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Das ist auch, glaube ich, für jeden anderen dann irgendwann zu viel. Das merkst du halt daran, dass halt Leute, die halt irgendwie nicht körperlich müde sind, ganz einfach dann keine Aufmerksamkeit haben und ihr Telefon rausholen und irgendwie, keine Ahnung, Instagram aufmachen oder TikTok oder keinen Plan. Aber ich verstehe ja schon. Ich habe das auch jahrelang nicht gerafft, aber das hat mir dann halt irgendwann mal jemand erklärt bei Star Wars Episode 2, dass der halt auch sehr viele Action-Szenen hat, ich glaube, es war Episode 2, die dann halt einfach visuell, und das fand ich eine sehr schöne Bezeichnung, die halt visuell ermüdend werden. Weil du halt einfach, weil einfach so viel passiert und wenn halt irgendwie das Pacing nicht stimmt, also irgendwie ruhige Szene, Action-Szene, dann bist du irgendwann, dann passt es halt irgendwann einfach nicht mehr und das Gehirn schaltet einfach ab wegen Reizüberflutung. Ja, dann
aber du redest von, also wirklich von Episode 2, also dem Lucasfilm, der praktisch
nach den drei Urteilen.
Da muss ich mir den vielleicht mal angucken, wenn der so viel Action hat. Ich kann mich da kaum noch, an diesen Film kann ich mich am allerwenigsten erinnern. Ich weiß nur noch, dass irgendwann er mit seiner Liebe irgendwie durch so Aliens gehüpft ist. 3. Nee, bei Episode 3 fand ich dann mit dem Darth Vader Ende ja schon fast wieder gut.
Ja, ich
mal ganz vorsichtig zu sein.
Vielleicht das Beispiel ist einfach auch zu
alt. Ich habe mir lustigerweise übrigens Episode 2, so wie ich Episode 2, nämlich das Imperium schlägt zurück, mit meinen Söhnen nochmal zum zweiten Mal angeguckt. Sie durften sich aussuchen, welchen Star Wars Film wir gucken, weil meine Frau war mit meiner Tochter in Mamma Mia, here we go again. Und die haben sich den mit dem Schnee ausgesucht. Und da habe ich gedacht, sehr gut.
Den mit dem Schnee. Das ist eine coole Beschreibung. Ja, genau.
Und
ist schwer. Haben deine Kinder schon jemals echten Schnee gesehen?
Natürlich.
Echt? Ach so, okay. Also, aber dann seid ihr irgendwie in Urlaub gefahren oder so.
Nö, auch hier hat es schon geschneit. Und echt? Auch hier haben sie Schneemänner gebaut. Auch übrigens diesen Winter haben sie schon Schneemänner gebaut.
Was? Ja, also keine Ahnung. Hier in Köln fühlt es sich an wie Herbst.
Ja, aber es waren nur zwei. Ja, jetzt auch. Jetzt ist gerade echt knallblauer Himmel. Also bis ein paar Wolken davor. Aber es fühlt sich auch an wie früher Herbst.
Ja.
Aber es war vor, ich weiß gar nicht wann, also vor, ein paar Wochen vor Weihnachten war mal kurz alles weiß. Es war auch nur einen halben Tag und dann ist es
weg. Ja, krass, ja.
Dadurch, dass ich gerade wie ein völlig gestörter Star Wars am Sammeln bin wieder.
Hast du auch schon Jaxter Daxter?
Jaxter Daxter?
Jaxter Daxter hat eine 60s, ein 60s Diner und vier Arme oder sechs, ich weiß es nicht.
Was, wovon redest du?
Episode 2 oder
3? Ach so, hallo, ich mache nur Vintage Star Wars.
Okay, sorry. Dann,
ich mache nur die Ware.
Ich habe auch nur Vintage Jeans.
Die Königsklasse des Spielzeugsammelns und nicht, was dann später kam. Das, was du meinst, nennt man Modern Star Wars, auch wenn es 20 Jahre alt ist.
Okay, krass, ja. Ja, klar, die Moderne ist ja auch jetzt nicht unbedingt heute, ja. Also ja, genau. Die Kunstrichtung.
Ja, genau, postmodern sind wir bereits. Genau. Nein, und ich muss sagen,
oh, der krass, wie sehr wir hier intellektuell abgehen. Ich bin voll stolz auf uns.
Ich lach mich tot, wenn das für dich intellektuell abgehen ist, weil wir über Star Wars Spielzeug sprechen und die Postmoderne uns in der Kunst Dings dann da merkt man, wie tief das Niveau ist, das Geistige hier, wenn man schon so einmal ein Fremdwort benutzt und sich schon den Monokel zurechtrückt.
Ja, ich muss lachen, ja.
Und den Schweiß aus dem schwarzen Rollkragenpullover streift.
Das ist gar kein Roll, das ist ein Kapuzenpullover.
Du Vollidiot, du hast ja auch kein Monokel an.
Ja, ach so, ja, okay.
Oh. Entschuldigung, dass ich so... Ich meine einfach nur, so war das nicht gemeint. Ich wollte damit eigentlich andeuten, dass Intellektuelle ein Rollkragenpullover und ein Monokel...
Okay.
Und der Monokel kam übrigens von dir, der Spruch. Das war ein Revival.
Ja, klar, natürlich.
Okay. Aber ich hab bald den Full Run übrigens. Also ich hab ihn eigentlich. Ich hab den Full Run. Ich glaube, mir fehlt noch ein... Ja, es gibt insgesamt 101 Star Wars-Figuren, wenn man den Blue Snaggletooth und so mitrechnet. Ich habe sie jetzt alle. Und ich will eigentlich alle Raumschiffe. Ich habe jetzt auch alle großen Raumschiffe. Es fehlen mir nur so ein paar kleine Mini-Racks und Playsets. Dann habe ich irgendwann alles Star Wars-Spielzeug, was es jemals gab.
Wow.
Also Vintage Star Wars. Nee, mir fehlt schon noch der ein oder andere sehr schwer zu bekommende. Aber ich habe schon ein paar Playsets und so, die sehr selten sind oder seltener für den.
Und muss man da aufpassen, dass man da nicht irgendwie so komische Replikas bekommt?
Ja. Also ich habe mir mein Vinyl Cape Java übrigens auch UKG graded 85% gekauft. UKG und AFA sind so zwei, eines England, das andere Amerika, so eine, das eine heißt, glaube ich, Action Figure Authority, und da kannst du deine Dinger hinschicken, zahlst Geld dafür und dann graden die. Und dann gucken die nach, wie gut die Farbe erhalten ist, wie gut die Gelenke funktionieren und wie gut, was für einen Start es ist. Und das Beste, was es da gibt, ist eigentlich 90%. Und ich habe den Vinyl Cape, ja, war mein Freund.
Vinyl Cape auf alle Fälle, ja.
Ja, es gibt ja den normalen Java.
Ja.
Und es gibt als eine kurze Produktion, die dann sofort wieder gestoppt wurde, weil die Leute sich beschwert haben, gibt es den Vinyl Cape Java.
Houdini, sag ich dazu.
Genau. Und der mit dem klassischen Wollding, der ist sehr erschwinglich. Aber der Vinyl Cape Java ist eher selten.
Ja, Philipp hält gerade übrigens den Vinyl Cape Java und den Woll Cape Java anscheinend direkt in die Kamera.
UKG graded, mein Freund.
Ja, UKG graded bedeutet anscheinend auch, dass sie in einer Plastikbox.
Sie werden eingeschweißt und bekommen so einen Aufkleber, so einen goldenen und so eine einzigartige Seriennummer, die man online nachchecken kann. Und dadurch hast du praktisch die Garantie, dass sie echt sind.
Alter Schwede, ich hätte nicht gedacht, dass das so deep geht.
Es geht sehr deep. Es geht sehr, sehr, sehr deep. Es ist meine Art der Bitcoins, wenn du verstehst, was ich meine.
Nee, ich glaube, die sind mehr wert. Aber naja.
Ja, die
hast du meinst, weniger Geldverlust gemacht.
Genau. Es ist, also die sind sehr teuer auch, ja.
Ja.
Diese Figuren hier, aber sie schwanken nicht, sondern sie steigen stetig leicht überinflationär. Aber ich habe auch noch ein paar Torrents, mein Freund. Ich bin gespannt, wie es damit weitergeht.
Ja, ich glaube, da muss man sehr viel Geduld im Moment.
Ja, ich habe auch gesagt, 5 Jahre warte ich, bevor ich mir das überhaupt wieder angucke. Ich muss nur endlich von dieser Trading-Seite meine Bitcoins runterbekommen und bin zu doof dazu. Ich muss mir dich mal, ich glaube, du hast mehr Geduld, um mich bei der Hand zu nehmen. Im Notfall kopiere ich sie mir. Das ist doch eigentlich das Allersicherste, oder? Wenn man sich einfach diesen Code ausdruckt und irgendwo abheftet, oder?
Im Prinzip ja, das nimmt man dann Paper Wallet. Aber die Gefahr dahinter ist natürlich, dass die Paper Wallet dann immer natürlich noch eine Passphrase haben kann, die man dann natürlich auch vergessen kann. Und jemand kann ja halt auch die Paper Wallet klauen oder die Paper Wallet kann im Haus Feuer, Wasserrohrbruch, ich brauche mal kurz einen Zettel, um was zu schreiben oder so, kann die natürlich verloren gehen. Es gibt elektronische Geldbörsen, Ledger und
Tresor. Ja, ich habe so eine. Ich habe so eine.
Haben aber auch ihre Probleme. Also eine perfekte Lösung gibt es leider nicht, aber man kann schon ein bisschen, wenn man ein bisschen schlau ist und eine Kopie vielleicht anlegt, die dann bei den Eltern liegen oder was weiß ich, kann man da, glaube ich, schon einigermaßen, oder bei der Bank kann man da schon einigermaßen klug vorgehen, sage ich mal.
Ja, eben. Ich muss es bloß von dieser Trading-Seite runterbekommen.
Ja, das ist immer eine gute Idee. Das ist generell eine gute Idee.
Ja, und da musst du mir mal bei helfen, wenn du die Zeit hast. Also, Aquaman, lange Rede, kurzer Sinn, Genre-Fans.
8 von 10 Sternen.
Nein.
Genre-Fans schlagen zu.
Genre-Fans gucken sich's mal an und urteilen selbst.
Okay.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt mal vergleiche mit Super League und so, hat er mir doch besser gefallen. Ich mag nur diese Unterwasser-Kitsch-Welt nicht mit so, wo dann am Ende 1000 so Krebs, Viecher in den Kampf ziehen, à la Lord of the Rings in Kitchen.
Ja, ich muss halt gestehen, ich habe halt generell immer so ein Problem mit Wassergefahr, denn für mich als Landmensch, der irgendwie nicht halt oft im Wasser ist, ja, oder Wasser nur zum größten Teil aus dem Freibad kennt, ja, für mich ist es einfach nie so eine reelle Gefahr. Und ich denke dann immer so, ja, dann geh doch einfach auf Land, dann bist du doch safe. Und das Gute, was ich mir vorstellen kann, anders als Superman, hat, glaube ich, Aquaman zumindest den Vorteil, dass er nicht so omnipotent ist. Ja, also, dass er wahrscheinlich auch irgendwie seine Schwachstellen haben wird, was halt dann irgendwie auch irgendwie dann eine gewisse Schwierigkeit für die Kämpfe oder so ergibt. Ne?
Ja.
Denn Superman, dem kannst du ja eigentlich nichts tun. Ne?
Ja. Ja, oder du machst ihn crazy, wie in dem Justice League-Film. Wieder zum Leben erweckt.
Genau. Soll ich einen raushauen?
Ja, aber hallo.
Ja, ich glaube, es ist auch ein relativ neuer Film, aber das ist halt auch schon wieder schwer zu sagen, weil der Film an sich ist relativ alt, also er ist aus Mitte des letzten Jahres, aber er hat halt nur so eine Fantasy-Filmfest-Release hinter sich her. Hinter sich gebracht und der hatte halt, glaube ich, nie einen offiziell großen Release. Er heißt Sorry to Bother You. Hast du davon schon mal jemals was gehört?
Ja, pass auf, ich muss kurz gucken, damit ich, aber es kommt mir Sorry to...
Ja, ich kann ja ein bisschen, während du googelst, kann ich ein bisschen was erzählen. Also Sorry to Bother You hat erstmal eine normale Geschichte. Es geht um eine Person, die die irgendwie finanzielle Probleme hat. Sie lebt in einer Garage, ja, also wirklich in einer Garage für Autos. Und die braucht dringend Geld, weil sie selbst die Miete für diese Garage nicht bezahlen kann. Und dann sucht sie sich irgendeinen Job und über einen Kollegen kommt sie an den Job an so eine Telemarketing-Firma. Also das, glaube ich, Cold Calling nennt man das, wo halt irgendwie ein Typ wild sich durchs Telefonbuch telefoniert, um Leuten irgendwie was anzudrehen. In seinem Fall sind das Lexikas?
Lexika, ja, was ja ein Riesenmarkt ist in Zeiten des Internets. Braucht jeder die ganze Schrank voll Lexika.
Genau, und das Interessante ist halt noch, dieser Film, der spielt in einer leicht anderen Realität. Also der spielt schon zu unserer Zeit, und aber es ist halt ein bisschen anders. Also zum Beispiel irgendwie die Firmen sind viel mächtiger, die es da gibt. Die Polizei hat ein bisschen weniger zu sagen. Aber wenn man jetzt irgendwie denkt, das wäre ein Sci-Fi-Film oder so, nee, es ist eher so ein bisschen sozialkritischer. Ich stelle es dir ungefähr so vor, ungefähr das jetzt, aber ein bisschen krasser. Ein bisschen, weiß ich nicht, Firmen haben mehr Macht. Und die Politik ein bisschen weniger. Ja, Natürlich jetzt die Frage, wieso sollte man sich diesen Film angucken? Ja, das die Sache
ist... Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Das ist einer, der ja, so, arbeitet okay, bei einem... Gut. Vielleicht erzählst du ein bisschen der was zur Handlung. Der arbeitet
bei einem Callcenter, genau.
Das ist ja keine Handlung an sich, ne?
Ja, an sich erstmal nicht. Ja, aber an sich dann halt doch, weil das ist eigentlich halt auch schon die Story. Denn er versucht halt nicht nur... ja, genau. Denn er versucht halt in dieser Firma... In der er halt arbeitet, versucht er halt gut zu werden, weil er die Kohle braucht. Und in dieser Firma gibt es die, ich glaube, die heißen irgendwie Supercaller oder so. Und das sind die richtig guten Telemarketer oder wie man sie nennt. Und die sind in der Lage, halt allen möglichen Leuten alles Mögliche anzudrehen. Und da will er halt hin. Das heißt, er will halt den Leuten, er will halt, denn die werden halt besser bezahlt und die verkaufen auch andere Produkte. Also die verkaufen dann keine Lexika mehr, sondern die haben bedeutend bessere Produkte, die sie verkaufen können und verkaufen die auch nicht an irgendwie Menschen wie du und ich, sondern an superreiche Leute. Und das haben ja noch größere Margen und können noch mehr verdienen. Das ist so ungefähr sein Antrieb. Gleichzeitig sieht man aber auch den Kampf, sage ich mal, auf der Straße. Das merkt man an so ein paar Sachen. In diesem Telemarketingbüro, in dem er arbeitet, wird versucht, so etwas wie eine Gewerkschaft zu gründen, weil die Leute, die da arbeiten und zum größten Teil auf Kommission arbeiten, nicht genug Base Salary haben, um überhaupt von dem Job zu leben und halt nicht genug Lexikas an den Mann oder an die Frau bringen, um halt genug Kommission zu bekommen, um davon ihre Miete zu bezahlen. Ohne jetzt zu viel wegzuspoilern, steigt halt finanziell und beruflich auf, während es um ihn herum, auch in seiner Familie, und naja, okay, von seiner Familie sieht man nicht so viel, aber zumindest in seinem Freundeskreis eher sozial gleich bleibt oder gleich schlecht bleibt oder vielleicht sogar in etwas nach unten geht. So, jetzt... Having said that, ja, würdest du jetzt... Achso, gespielt, und das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ich das politisch korrekt sagen soll... Fast alle Rollen in diesem Film werden von Schwarzen gespielt. Also der Hauptdarsteller ist schwarz, seine Freundin, alle. Also es gibt nur wenige nicht schwarze Darsteller. Außer Ausnahmen sind zum Beispiel der eine Typ aus The Walking Dead, der Koreaner. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der ist quasi eine der wenigen nicht schwarzen Rollen in diesem Film. Und ich glaube, alle Bösen sind weiß. Das kann man, glaube ich, auch noch direkt sagen. Interessant, Danny Glover spielt da auch mit. Der ist echt alt geworden, wer ihn noch kennt. Der hat damals in Lethal Weapon schon, der war schon in Lethal Weapon zu alt. Aber jetzt ist er halt auch in Sorry to Bother You zu alt. Aber wenn ich das jetzt so erzählt habe, denkt man jetzt, oh, puh, das klingt jetzt nach harter Sozialkritik und ein super anstrengender Film. Und ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Und ich bin dafür vielleicht auch nicht der richtige Zugucker. Aber es ist tatsächlich ja eher eine Komödie. Und die Komödie wird zum größten Teil über visuelle Gags geschafft. Es gibt zum Beispiel Szenen da drin. Da muss ich dich jetzt so ein bisschen an deine Erinnerung und auch an die Erinnerung der Zuhörer kämpfen. Hast du vielleicht mal auf YouTube diese alte Old Spice-Werbung gesehen, wo ein Typ sagt, oh, guck dir deinen Freund an, so, und jetzt guck dir mich an. Und dann ändert sich sein Hintergrund so irgendwie automatisch. Er hat irgendwie er steht erst in so einem Badezimmer und dann fällt irgendwie die Wand im Hintergrund um und er ist plötzlich am Strand und dann fährt die Kamera dabei so ein bisschen raus und man sieht, dass er gar nicht irgendwie steht, sondern auf einem Pferd sitzt.
Ich glaube, ja.
Und das sind ja praktische Effekte, das ist ja kein Videoeffekt gewesen, also kein Computereffekt oder so. Die haben tatsächlich mit so unsichtbaren Seilen so irgendwie Sachen weggezogen und Sachen auf ihn fallen lassen und mit kleinen Robotern das alles so rausfahren lassen und so. Und mit solchen Effekten arbeitet der Film halt auch. Und das ist halt sehr viel Arbeit und ist halt visuell auch oft komisch. Um ein anderes Beispiel zu nennen, wenn er jemanden anruft und dann halt so sagt, so irgendwie sorry to bother you, dann fällt er quasi in seiner Telefonzelle bei der Arbeit so in die Wohnung. Wenn jemand zum Beispiel gerade auf dem Klo sitzt, dann gibt es halt einen Schnitt und rums, er fällt halt von oben so runter mit seinem Bürotisch und so und redet dann mit dem Typen von Angesicht zu Angesicht. Er ist natürlich nur am Telefon verbunden, aber er dringt halt quasi auch visuell in sein Leben ein und kriegt davon halt mit dem er gerade redet. Der Film hat sehr viel Sozialkritik auch anders verpackt. Ein anderes Beispiel ist, dass dass er sagt, ja, wenn du hier Leute, dass er von seinem Kollegen den Tipp bekommt, ja, wenn du hier Leute anrufst, dann darfst du halt nicht deinen natürlichen Slang benutzen. Das ist schon politisch sehr schwierig auszudrücken. Mhm. Du musst halt mehr reden wie ein Weißer. Ja? Mhm. Und ich will nicht verraten, wie das gemacht wird und was das alles genau bedeutet, aber der Film ist halt eigentlich eine Komödie und ist erstaunlich lustig. Und oft bizarr. Ich würde ihn dir wirklich, wirklich ans Herz legen. Ich würde fast behaupten, dass das zu deinem Lieblingsfilm 2018 werden könnte. Da habe ich ganz schön was aufs Kerbholz gelegt. Ne?
Es interessiert mich. Es ist ein interessanter Film, auf jeden Fall.
Ja, ich hoffe, ich hab nicht zu viel gespoilert. Also eigentlich nicht, weil die Eckdaten sind eigentlich uninteressant. Es ist eher das Wie. Das Wie ist viel interessanter.
Ja, ich muss mir... Es spielt ja auch die eine mit, die in Stupid White Men und... nicht Stupid White Men. Dear White People. Oder wie hieß der nochmal?
Kenne ich beide nicht.
Und in dem Hulk und Thor-Film, wie hieß denn der nochmal? Thor Ragnarok mitgespielt.
Thor Ragnarok war sehr geil.
Ja, der war lustig, genau. Der war lustig. Der hat sogar mir richtig gut gefallen. Dann bleiben wir mal im Comic-Universe und zwar in Spider-Man. Wie hieß der nochmal?
Spider-Man-Universe, glaube ich sogar.
Spider-Man-Multiverse? Egal. Der Spider-Man, der gerade im Kino läuft. Ich habe meine Kinder da reingeschleppt, weil viel Hype im Internet war und hat meine Frau sogar mit genötigt, mitzukommen. Und Into the Spider-Verse heißt er, genau.
Into the Spider-Verse, alles klar.
Ich finde, der Film hat viel Licht, aber er hat auch ein bisschen Schatten in meinen Augen. Aber ich möchte das gerne erklären. Der Film ist super Meta. Er fängt an mit einem Spider-Man, der sich vorstellt, hallo, ich bin Spider-Man und erzählt dann, was er so macht und so weiter. Und dann stirbt er und dann kriegt...
Spoiler-Matsch?
Ja, nee, völlig, das ist eigentlich schon... Sofort, ich glaube, es passiert sofort. Und dann folgt man einem Jungen, einem schwarzen Jungen, der dann auch zum Spider-Man wird und mit Hilfe des alten Spider-Mans und irgendeiner komischen Teilchenbeschleuniger Paralleluniversums zusammenbringendem Ding geht es eigentlich darum, dass die ganzen verschiedenen Spider-Man-Franchises irgendwie durcheinander kommen. Es gibt scheinbar auch einen Black Spider-Man, also einen schwarzen Jungen. Und es gibt auch irgendwie so einen, ich weiß gar nicht, ob es wirklich gibt, so ein japanisches Spider-Man-Ding, die in so einem Spider-Man-Roboter ist, sowas Anime-mäßiges. Und ein Spider-Pig. Und
Spider-Pig gibt's wirklich? Das war kein Simpsons-Witz?
Also, das habe ich mich eben auch gefragt. Ich müsste mal.
Ja, aber nein, ich habe keine Ahnung. Aber könnte mir vorstellen. Also, ich habe es halt immer für einen Simpsons-Gag gehalten. Aber Simpsons-Gags gehen ja manchmal deep. Also, das könnte ja sein, dass es tatsächlich so ist. Also, ich kenne halt Spider-Pig nur halt als Humor, glaube ich. Und das war der im Simpsons-Film, ne? Sich irgendwie so ein Hausschwein angelegt hat und dann irgendwie...
Das weiß ich auch noch.
Ja, okay,
ich
frag sorry.
Mich halt, ob, nee, du musst dich nicht entschuldigen. Aber ich frage mich halt... daher kenne ich ja Spider-Pig.
Genau,
aber ich muss mal kurz gucken, ob es Spider-Pig wirklich gibt.
Ja, während du guckst, kann ich ja die Zuschauer unterhalten mit dieser gar lustigen Szene, wie Marsh sich dann fragt, wie diese Fußabdrücke an die Decke kommen. Und dann sieht man halt in einer Rückblende quasi, wie Homer das Schwein falsch rum irgendwie an die Decke hält, damit es wie Spider-Pig da entlang krabbeln kann. Ja,
also ich glaube, es gibt nicht wirklich einen Spider-Pig oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Die Leute können es mir ja sagen, es ist ja auch nicht so wahnsinnig relevant. Es ist halt super Meta. Der Film hat mich anfangs verunsichert.
Okay.
Ich dachte nämlich, Mann, haben die eine komisch gekörnte Leinwand hier im Kino, weil er seine Shadings ähnlich wie ganz, oder kennst du, um mal wieder, Roy Lichtenstein, ist der ein Begriff, um die Kunst mal wieder. Übrigens nicht Postmoderne, also auch Postmoderne, aber Pop-Art. Und ja. Er macht immer diese Comic-Ausvergrößerten, oh Gott, is he coming to me? Oder irgendwie so eine Frau oder ein Mann. Und da wird dir bei Roy Lichtenstein aufgefallen sein, dass er nicht eine Haut rosa macht, sondern eine Punktierung benutzt als Struktur von roten Punkten, die sich dann optisch mit dem Weiß vermischen und uns ein Rosa vorgaukeln. Ja?
Genau, also ich glaube, eines der berühmtesten, oder das ist falsch, das, was ich auch oft gesehen habe von Roy Lichtenstein, wenn ich mich nicht vertue, ist irgendwie so ist ein Bild aus einem Comic, wo man ein Flugzeug sieht, wo vorne der Propeller sich so dreht und dann schießt dieses Ding so und dann steht da oben drüber so ratatatata, aber ich bin mir nicht sicher.
Das kann auch sein. Ich kenne vor allem vergrößerte Frauen- oder Männerköpfe, die irgendwas denken. Der Film benutzt bei Schattierungen und Übergängen und so weiter auch so ein gepünkteltes Raster. Ja? Ja. Und des Weiteren hat er einen Kniff, den ich zuweilen als störend empfand, nämlich eine Art, ich weiß schon übrigens, was du meinst, ich kenne das Bild. Ich weiß,
also das Bild heißt übrigens Wham!
Ich wusste nur nicht, ob das berühmteste von ihm ist, aber ist scheißegal.
Naja, keine Ahnung.
Es gibt so eine Art Fehldruck-Effekt, nämlich dass man neben einer schwarzen Linie manchmal so leicht versetzt eine rosane Linie setzt, ja.
Okay.
Als Kunstgriff. Und das passiert öfter und sie benutzen das auch, um Unschärfe zu suggerieren. Sprich, wenn man bei einer Konversation, ich merke, du bist sehr abgelenkt, über Schulter des einen Menschen guckt und den anderen sprechen sieht, dann ist die Schulter des einen Menschen nicht einfach nur unscharf gemacht, sondern hat so einen komischen Ghosting-Effekt, was zur Folge hat, dass ich mich wirklich fragte, ob die aus Versehen die 3D-Version des Films zeigen, ohne 3D-Brillen ausgegeben zu haben. Es waren dann irgendwann zwei Mitarbeiter, die hinten im Kino standen mit 3D-Brillen auf und diskutierten. Und da bin ich hin und die haben gesagt, nee, das gehört scheinbar zum Film. Die kamen wohl rein, weil irgendjemand sich beschwert hat und gesagt hat, kann es sein, dass irgend so eine 3D-Version zeigt. Ja. Es war schon natürlich ziemlich deutlich, weil die Sachen, die im Fokus sind, waren natürlich scharf. Aber ich war selber irgendwann überrascht, weil ich habe auch schon bei einem 3D-Film mal die Brille abgenommen und teilweise kommen dann auch einige Szenen, wo du es überhaupt nicht merkst. Das ist nicht immer so, dass der gesamte Bildschirm dann so gedoppelt ist. Und es ist ein extremes Farbfeuerwerk. Und wenn man jetzt eine Comic-Verfilmung, ja, also das ist die Verfilmung eines Comic-Heftes ist, ja, dann ist das ein fast schon genialer Kunstgriff, den die da vollzogen haben. Ja, eine Technik, die das unglaublich gut visuell transportiert, übersetzt auf die Leinwand. Ich weiß nur nicht, ob es immer das Angenehmste fürs Auge ist. Es ist faszinierend. Man muss es auf jeden Fall gesehen haben. Es ist eine tolle Animation. Es wirkt oft zweidimensional, ist aber dreidimensional. Es gibt eine bewegende Geschichte zwischen dem Hauptdarsteller und einem Freund. Ich glaube, es ist ein Onkel. Es ist sehr zeitgemäß. Er malt Graffiti und es ist lustig. Es ist eigentlich das, was ich mir immer gewünscht hatte, weil ich habe mir oft gedacht, wie ist es denn, warum machen die nicht mal mit den Skills, die sie bei einem Shrek-Film angeben und dem leichten Comic-Charakter, der nicht so wie die alten Superman-Filme gezeichnet ist, sondern eben eher so wie Incredibles. Warum machen sie damit nicht mal einen Superheldenfilm? Und das haben sie jetzt gemacht. Und von daher bin ich da sehr happy mit. Es ist nur teilweise. Aber ja.
Jetzt bin ich verwirrt. Ist er jetzt mit echten Schauspielern oder ist der gerendert?
Der ist gerendert komplett.
Achso, okay, alles klar. Jetzt war ich verwirrt. Okay, wusste ich gar nicht.
Und deswegen auch diese ganzen Effekte, diese Schatteneffekte und so weiter. Und normalerweise, es kommen ja regelmäßig so Batman und Spider-Man und was weiß ich was, Verfilmungen meistens auf iTunes oder so raus, die dann aber in Fankreisen sehr gelobt werden. Also, aber die laufen ein bisschen unter ferner Liefen.
Ja.
Also die laufen, die kriegt der Normalo gar nicht wirklich mit. Es sei denn, er guckt, er sucht auf iTunes irgendwie nach einem Batman-Film und dann werden ihm die auch angeboten. Die laufen nicht im Kino in der Regel. Und dieser Film ist also der erste große, wenn ich mich nicht täusche, Comic-Verfilmung, die animiert ist à la Pixar. Und wie gesagt, die Techniken sind teilweise wirklich faszinierend. Ich finde es manchmal anstrengend für die Augen. Ich frage mich, ob er in 3D angenehmer ist oder noch anstrengender. Ich habe ihn nämlich nicht in 3D gesehen.
Mhm.
Und die Geschichte selber, da sie auch wieder eine Origin-Story beinhaltet, fand ich ganz lustig. Es war auch lustig gemacht, wie er dahinter kommt, dass er diese Superkräfte hat. Es gibt viel Meta-Jokes zum Thema Spider-Man-Filme und diesen verschiedenen Universen. Also ich glaube, dass das bei ganz, ganz vielen Leuten voll ins Schwarze trifft. Ich habe ein bisschen diese Meta-Geschichte langsam satt, aber in dem Fall war es ja gut umgesetzt und die Hauptaufgabe des Films war, dass alle Universen sich wieder teilen. Und jeder in seiner eigenen Comicwelt sozusagen bleiben kann. Und das ist war dann ja eigentlich schon wieder ein guter Kunstkniff, den sie da angewandt haben, um das dieses Meta-Ding auch ein bisschen zu verankern in der Story.
Ich find krass, in wie tief wir jetzt in, also so als Kultur, ja, als Menschheit in den Comics eingedrungen sind, ja, dass sie jetzt schon große Filmreleases zu Weihnachten haben, die schon Comics auf einer Meta-Ebene betrachten. Da muss ich schon sagen, das ist schon ziemlich beeindruckend.
Naja, aber es ist ja alles immer sehr oberflächlich und einfach und ja, mit dem Holzhammer. Und der interessantere Aspekt des Films ist meines Erachtens eher der, wie sie versuchen, visuell eine Hommage zu bringen an das gedruckte Comic, was nämlich früher mit Rastern gearbeitet hat, wo es immer mal wieder eine Seite gab, wo die Cyan, Magenta, Yellow und Kontrast leicht verschoben waren und dadurch so ein
Gelb. Klar, kenne ich oder so am häufigsten noch aus den lustigen Taschenbüchern.
Ja, genau. Und dieser Effekt ist der mich teilweise gestört hat. Ich müsste ihn mir nochmal auf dem heimischen Bildschirm angucken. Am Ende haben die wirklich was verbockt beim Kino, aber es passt halt alles so gut zusammen. Ich habe am Anfang auch wirklich gedacht, haben die irgendeinen. Es gibt ja manchmal so Leinwände mit so Löchern drin und ich habe gedacht, boah, haben die da ein grobes Raster? Das sieht teilweise echt komisch aus. Aber bis ich dann irgendwann mir sicher war, ja gut, das ist ein Effekt. Und dann habe ich ihn irgendwann, wurde es dann irgendwann, gab es so ein paar Szenen, war es dann richtig deutlich. Und da habe ich gedacht, ah, das ist ja sehr gerissen. Ob der Film von der Handlung her und von den Action-Set-Pieces einzigartig ist, vermag ich nicht zu sagen. War es am Ende, war es einfach ein bisschen arg holzhammerisch. Hämmerisch das Endgefecht. Es gab aber doch ein paar interessante Szenen. Es ist auf jeden Fall ein optischer Hardcore-Overload und ich empfehle, mich nicht in die erste Reihe zu setzen. Sich nicht in die erste Reihe zu setzen. Es könnte zur Iris-Explosion führen. Aber schaut ihn euch an. Also ich bin mir sicher, jeder Mensch, der was mit Comics hat, sollte sich das Ganze zu Gemüt führen. Und dem wird es auch gefallen.
Abgefahren. Ja, also hätte ich nicht gedacht. Aber ja, will ich auch sehen. Will ich auch sehen. Steht alles auf der Liste. Die Liste.
Hast du was von der letzten Liste nachgehört? Du machst doch die Liste nur noch, um meine Gemüter zu beruhigen.
Nein,
ich habe dir das letzte Mal so viel Zeugs gesagt, was du dir noch angucken musst.
Irgendwann gewinne ich im Lotto oder arbeite nur noch 2 Tage die Woche und dann hau ich das alles raus. Du, ich habe ein bisschen Angst davor, denn
ich weiß.
Denn das Problem ist, manche Leute, ja, die denken so irgendwie, ja, wenn ich Rentner bin, dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll, ja. Und ich so irgendwie, oh geil, wenn ich Rentner bin, ja, dann kann ich endlich alles nachholen. Und die Leute, die so denken, die sind, glaube ich, direkt am ersten Tag, nachdem sie nicht mehr arbeiten müssen, tot.
Nee, ich sag dir was, der größte Fehler ist, überhaupt so zu denken. Also ja, okay. Du und die anderen sind beide falsch, weil man sollte gar nicht warten, bis irgendwas, weil es kann sein, dass du morgen die Treppe runterfällst und dir den Hals brichst. Und ja. Dann musst du im Himmel auskommen, ohne zum Beispiel die Erinnerung, wie cool doch die Narcos Mexiko-Staffel war, die erste oder sowas.
Ah, Kacke, die muss ich auch noch gucken.
Eben. Hast du denn sonst noch was gesehen? Oder war es das?
Nee. Ich hätte noch ein bisschen was.
Auch was Interessantes, Aktuelles?
Ja, also, naja, es ist halt wieder so ein bisschen so, also ich glaube nicht, dass du den Film kennst, es ist halt wieder so ein Fantasy-Filmfest-Dingen.
Ja, erzähl, rein damit.
Ja, okay. Und zwar ist das der neueste Film und ich glaube, sein alter Film war sehr bekannt, ich kannte ihn allerdings nicht, von Panos Cosmatos. Ich weiß nicht, ob ich den Nachnamen richtig ausspreche. Und der hatte davor einen anderen Film gemacht, der irgendwie Beyond the Black Rainbow hieß und der war irgendwie super bekannt. Und der hat jetzt einen neuen Film rausgebracht und der heißt Mandy.
Ja, den gibt's auch auf iTunes.
Du kennst ihn schon, oder?
Nein, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich glaube, dass er für mich unerträglich ist, solche Filme. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Ich glaube, dass es Set-Pieces gäbe, wenn mir die jemand zurechtschneiden würde, dass ich die gerne sehen würde und dass es Set-Pieces gäbe, okay, die ich komplett rausstreiche. Aber unsere Hörer wissen überhaupt nicht, worum es geht, von daher klär's
okay, nochmal auf. Also, Mandy, bevor ich dann zu sehr ins Technische und in die Schauspieler gehe, worum geht's? Ein Holzfäller hat eine Frau, die leben irgendwie sehr abgeschieden, irgendwo im Wald in den USA. Zufällig lernt die Frau jemanden aus einem, wie soll ich das sagen, Satanisten-Jesus-Kult kennen. Also jetzt nicht als Freund, sondern eher als Freundin, irgendwie so, ach, das wäre eher eine Zufallsbekanntschaft. Daraus ergibt sich etwas Schlimmes für dieses Paar und ohne jetzt zu viel vorne wegzunehmen, geht dann der Holzfäller auf einen Rachefeldzug gegen den Satanisten-Jesus-Kult. Das ist die Story. Fühlt sich so ein bisschen an wie ein Quentin Tarantino-Movie. Will es vielleicht an manchen Stellen auch sein, aber ich will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, ist aber auf keinen Fall so cool. Was macht diesen Film so besonders? Es wirkt halt so ein bisschen wie eine Art Grindhouse-Film, was direkt, ich sage mal, der größte Schock ist, denn für einen Film, der eher so nach B-C-Film klingt, haben sie es halt irgendwie geschafft, Nicolas Cage in die Hauptrolle zu bekommen, was dann vielleicht auch nicht schwer ist, wenn man Nicolas Cage kennt und sein Filmwerk, aber er ist halt immer halt noch ein guter Schauspieler, zumindest besser als viele andere. Und den Racheengel und Holzfäller traut man ihm einfach zu. Das Besondere an dem Film ist, dadurch, dass er halt sehr viel visuelle Effekte hat. Ich kann das alles filmemäßig gar nicht so richtig erklären. Da gibt es halt sehr viele Filmtechniken, die da angewandt werden. Ich kann nur so viel sagen, dass zum einen der Film in einer Art gedreht worden ist, dass sie eine spezielle Linse benutzen, weil die dafür sorgt, dass Sachen, die im Mittelpunkt sind, irgendwie sehr viel Detailreichtum haben und Sachen, die am Außenrand sind, eher schwammig und verschwommen wirken. Es wird eine weitere Linse benutzt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Licht in die Linse bei der Aufnahme lässt, was zu Farbverzerrungen und einer Oversaturation, also einer, dass das Rot nochmal doppelt so rot ist und das Blau ist tiefblau. Weißt du, wie ich das irgendwie meine? Also das Blut ist fast schon schwarz.
Ja, ja,
also
ja.
Das halt einfach dafür sorgt, dass halt die Farben so krass extrem sind. Der Film beginnt unendlich langsam. Leute unterhalten sich in einem Tempo, das ungefähr in diesem Tempo sich befindet. Irgendwann tauchen dann die Satanisten auf und der Film wird ziemlich gory. Der Film hat gefühlt wie auch ein Tarantino-Movie, ist er aufgeteilt in Kapiteln. Jedes Kapitel hat einem, ich würde sagen, 80er-Jahre-Roman entsprechend einen Namen, der in einem bestimmten Schriftzug dann auch aufgemalt wird. Also Beispiel, das erste oder zweite Kapitel heißt irgendwie It Was a Starry Night, also es war eine sternvolle Nacht. Und dann ist das so in so ganz großen Lettern mit so ganz vielen Serifen und man sieht den Sternenhimmel im Hintergrund und so. Der Film ist also visuell fast schon überladend, aber nicht durch Action-Szenen, sondern einfach, weil halt irgendwie es sich wirklich so anfühlt, als ob jedes Bild ein Desktop-Hintergrund werden will. Und die Charaktere, die sind halt auch einfach nicht nur hässlich, sondern die sind hässlich und haben schiefe Zähne und haben eine ganz schlimme Frisur und jeder ist in irgendeiner Art besonders. Also da siehst du kaum einen normalen Menschen drin. Vielleicht der Kultführer wirkt noch relativ normal, der ist dann aber völlig verrückt. Alles in allem ein... Ich weiß nicht, wie ich diesen Film bewerten soll. Also ich muss gestehen, er ist nicht wirklich was für mich. Ja, ich hatte gehofft, dass er halt irgendwie ein bisschen mehr Humor hat, dass er ein bisschen unterhaltsamer ist. Aber man muss halt gut halten, dass du sehr viel bekommst. Also das ist ein Filmspektakel, also wirklich ein Bilder gewaltig. Und er hat halt auch sehr viel Brutalität, diese ganze Rache-Szene, also was halt, glaube ich, ein Drittel des Films ausmacht. Da kommt alles zum Einsatz. Also der Typ ist Holzfäller, habe ich ja ganz einfach gesagt. Und sein gesamtes Werkzeugrepertoire von der Axt bis hin zur Kettensäge wird halt auch eingesetzt. Er ist halt sehr blutig. Wenn man sich vielleicht sowas vorstellt wie, ich glaube, Robert Rodriguez und Tarantino hatten ja mal vor ein paar Jahren, oder das ist vielleicht sogar schon ein Jahrzehnt her, diese Grindhouse-Filme wieder aufleben lassen, mit dieser Frau, die irgendwie dieses Maschinengewehr am Bein hatte und irgendwie diesem Auto, das irgendwie Deathproof und so. Wenn man sich sowas ungefähr vorstellt, aber mit weniger Humor, dafür ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit und einer langsameren Erzählungsweise und ohne die typischen Tarantino-Dialoge, in dem Film wird nicht so viel gesprochen, dafür aber mit mehr visuellen Stilmitteln, dann kommt man der Sache, glaube ich, sehr nahe. Ich weiß nicht, ob ich ihn dir empfehlen würde.
Nee, ich habe ja, wie gesagt, ich habe schon vom Fälle Trailer nicht, keinen Bock mehr gehabt.
Na gut. Er ist auf alle Fälle nicht üblich. Also es ist schon ein sehr... sehr unüblich.
Also es stimmt nicht, ich habe Bock drauf gehabt, aber es wirkte auf mich wie ein Film, wo ich mich über lange Episoden durchkämpfen muss.
Ja, der Anfang ist zäh. Das kann ich direkt so bestätigen.
Ich könnte noch ein bisschen von Narcos schwärmen und auch Kritik anbringen, aber vielleicht, das dauert ja Dezennia, bis du den dann auch gesehen hast, die Staffel. Kurz zu Mexiko, gut, aber ich fand die dritte Staffel Kolumbien besser.
Okay, geil.
Aber Narcos könnte ich, das könnte ewig...
Was hast du immer gesagt? Plomo o Plato oder was
nochmal? Plomo o Plato. Der Schleuder, a.k.a. Ahmet Icitürk, hat das so schön gesagt. Der hat geschrieben, es gibt nichts Schöneres als auf der Couch zu legen und Chocobons zu futtern, während man eine Verfilmung guckt, deren wahre Begebenheiten Familien in den Tod und in die Krise gestürzt haben und sowas. Es ist einfach gut gemacht, es ist einfach krass, es ist so, diese südamerikanische Drogenwelt ist so absolut entmenschlicht. Es ist so, man hat echt das Gefühl, da zählt ein Menschenleben nicht viel. Ich hatte aber ein bisschen Problem mit dem Hauptdarsteller, den man kennt auch aus Rogue One. Und ich habe mal einen Film hier im Cast besprochen, wo er in einem Gefängnis, ein spanischer Film, wo er in einem Gefängnis inhaftiert ist, ich glaube, als Undercover Cop. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr parat. Ich glaube, ich habe den sogar auf DVD. Das ist so ein altes Medium, liebe Kinder. Es ist bald schon, ja, mir fällt es übrigens inzwischen auf, ich weiß noch, dass der Memo damals sich öfter über Blu-ray und wie unnötig das wäre und überhaupt, und ich da sogar mit ins selbe Horn geblasen habe, aber inzwischen, wenn ich manchmal dann doch noch eine DVD einlege, dann fällt mir schon auf, der Unterschied zur Blu-ray, also so störend auf. So wie meinen Kindern, wenn ich eine VHS-Kassette einlegen würde, wahrscheinlich sich die Fußnägel hochrollen würden. Aber ich finde, er spielt den Ober-Mega-Drogenboss und er spielt es auch über Strecken gut. Ich finde aber, er hat was sehr Harmloses und Unbedrohliches, auch wenn seine Taten ihn dann natürlich im Verlauf der Season gefährlicher wirken und werden lassen, und er ist auch sicher kein schlechter Schauspieler und alles. Ich finde nur manchmal, wenn ich an diesen Sohn von einem dieser drei Kali-Kartell-Typen denke, ja, der wirklich crazy aussieht, und auch eigentlich alle drei Kali-Kartell-Erwachsenen, da gab es ja diesen einen mit diesem übertriebenen Sonnenbräune und dem Bart und Goldkettchen, und dann einen, der eher so, ja, also es gibt ein paar Figuren in der Mexiko Season 1, die ich großartig finde. Es gibt einen Polizeichef, es gibt einen Typ mit irgendeinem komischen Spiegelsonnenbrille und so, die wirken wesentlich eviler, böser, schlechter als der Hauptdarsteller. Aber guck's dir an. Es ist einfach sowas, wie gesagt, Narcos könnte jeden Tag eine neue Episode bringen. Ich würde es ewig weiter gucken.
Ja, Mist, das muss ich auch mal gucken.
Ja, allerdings. Ich würde sagen, wir belassen es hierbei. Ich glaube, du musst zur Arbeit wieder.
Ja, klar, natürlich.
Und ab jetzt gibt's uns zweiwöchentlich. Aber ich will mal nichts beschreien. Ich warte mal ab, ob
das. Ja, wir können uns da jetzt öffentlich sogar schon den nächsten Termin festlegen. Was hältst du denn vom 22. Januar?
Lass uns das.
Quasi heute in zwei Wochen.
Gerne, aber lass uns das vorher nochmal beappen.
Alles klar.
Schreibst du dir in deinen Kalender? Ich kann es mir wahrscheinlich sowieso freimachen. Du kannst ja einfach mir eine App einen Tag oder zwei vorher, wie das letzte Mal, schicken. Und ansonsten, ihr könnt uns auf iTunes nach wie vor bewerten. Es gibt uns jetzt auf Spotify. Das Wichtigste, das hätten wir am Anfang sagen sollen. Das ist ein bisschen.
Da können wir nächstes Mal noch wiederholen.
Uns gibt es jetzt auf Spotify, womit wir euch hoffentlich das Leben erleichtern. In diesem Sinne, ein wunderschönes Kinojahr 2019. Ich habe übrigens ganz kurz noch, ich habe auf der Seite ein Filmchen gepostet. Ich war bei meinen Eltern mit meiner Tochter für ein paar Tage.
Wo du die alten Kinotickets.
Hast du es gesehen?
Ja, ja.
Ach so, das wusste ich nicht.
Nee, aber erzähl ruhig für die.
Nee, es war lustig. Ich konnte die Hälfte der Tickets, oder naja, nicht die Hälfte, aber einen Großteil gar nicht mehr lesen. Ich bin teilweise mit Filmen sehr streng. Also viele Filme, die da so eine 3 von 5 bekommen oder eine 2 von 5, also Universal Soldier zum Beispiel, habe ich eine 2 von 5 gegeben. Der ist eigentlich auch schlecht. Ich meine, ich war einfach hart damals. Aber
nee, der war für damalige Verhältnisse schon nicht gut. Das ist
okay,
nicht
gut.
So verkehrt.
Gut, okay. Aber ich habe viele Filme, wo ich denke heute, hey, das sind schon fast Klassiker, und sie haben von mir dann nur eine 3 von 5 bekommen. Aber gut.
So.
Was denn gab's?
Jurassic Park 1 von 5.
Nee, Jurassic Park hatte ich, glaube ich, eine 4 von 5 gegeben, obwohl ich weiß, dass ich in dem Film 6-mal war. Und den habe ich auch mit meinen Söhnen geguckt, und die haben sich jetzt sogar das Lego-Set. Es gibt Jurassic World. Und dann gibt es aber innerhalb dieser Jurassic World Lego-Reihe gibt es ein Jurassic World Jurassic Park Set. Und da ist die Küche mit den beiden Raptoren und den. Und das sind auch alle Figuren, alle, also dieser Typ mit dem Hut, seine Alte und die beiden Kinder mit dabei. Freut mich sehr, dass meine Kinder so hohe Kost. Es ist wahrscheinlich unverantwortlich in Augen vieler, dass ich sie überhaupt Jurassic Park habe gucken lassen. Und hätte ich gewusst, dass diese eine Szene mit dem Arm ist, also wo sie so sich so rettet in so eine Kellerstation, und dann lehnt sie sich gegen so Kabel, und dann kommt ihr so eine Hand auf die Schulter und sie so, so total erfreut, dass sie endlich jemand hat, und dann dreht sie sich und man sieht, dass sie, oder sie sieht dann auch, dass sie nur so einen Arm in der Hand hat. Kinders, das war's. Ich hab euch lieb. Bis dann. Ciao.
Ja, aber Sekunde, ich guck grad, was hat denn Jurassic Park für ein Rating?
Wie, wo?
Age-Rating.
12, glaube ich.
Ja, ich meine in den USA. Oh, krass, der ist sogar PG-13. Ja, ja, klar. Nee, das ist dann, ja. Unverantwortlich.
Ja, genau. Bis dann. Ja. Ciao.
Bis dann, ciao.